auf die Schnauze.
Wuh, 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 das ist Sissy. Und Franz macht wuh, 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 wuh. Ich finde das übertrieben, wenn ich jetzt für meine Hunde selber kochen würde. Und da gab es auch immer Gäste, die dann irgendwie ein feines Tartar für die Hunde, handgeschnitten natürlich, bestellt haben.
Du hast mal gesagt, Franz sei ein Womanizer.
Franz kann einfach hypnotisieren.
Er macht dem Dackelblick also alle Ehre, ja?
Also mehr Dackelblick geht nicht.
Auf die Schnauze.
Träges Schlappohr oder flinker Flitzer? Mindestens aber eine haarige Angelegenheit. Mit welchem Tier teilen Prominente ihr Zuhause? Ob Hund oder Katze, Pferd oder Kaninchen? Hinter jedem Vierbeiner steckt eine emotionale, lustige, spannende oder auch traurige Geschichte. Wir reden drüber.
Auf die Schnauze, Haustiere und ihre Promis. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf bei Instagram @aufdieschnauze. Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.
Von unserem heutigen Gast, da würden wir uns ja am liebsten bekochen lassen. Immerhin sitzen wir gerade in ihrer Kochschule. Wir sind nämlich bei Cornelia Poletto. Ja, und mehr muss man ja eigentlich fast gar nicht mehr sagen, denn kennen tut sie ja fast jeder.
Ja, schließlich ist sie Deutschlands prominenteste Köchin. Und Kochen ist natürlich ihre Leidenschaft, beruflich und privat. Sie sagt nämlich, wo ein gedeckter Tisch mit gutem Essen steht, schlägt der Puls. Da ist Geselligkeit und gute Partys beginnen und enden sowieso in der Küche. Das kann ich bestätigen.
Ja, Partys gibt's zwar gerade nicht, aber gut essen kann man schon und kochen lernen auch. Das geht bei ihr jetzt sogar online. Ja, und hätten wir jetzt unsere Hunde mit, dann könnten die sich sogar von Cornelia bekochen lassen. Denn sie hat neben ihrem Restaurant, einer Kochschule, einem Podcast, einem eigenen Magazin, diversen TV-Auftritten, einem Familienleben und Hunden sogar noch eine eigene Hundefutterlinie.
Tja, also ich würde sagen, Themen haben wir genug für diesen Podcast.
Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt?
Cornelia Poletto.
Ja, hallo, schön, dass wir hier sein dürfen.
Ja, hallo ihr beiden, hallo. Ich freue mich riesig.
Ja, und bei Sterneköchen, da denken ja immer alle, da ist ganz viel Shishi. Aber wenn du jetzt kochen würdest, dann wäre das wahrscheinlich eher easy und entspannt, oder?
Ja, also ich bin ja immer schon ein großer Anhänger, deswegen vielleicht auch die Liebe zur italienischen Küche der Einfachheit gewesen. Also ich finde, wenn ich schönste Produkte habe, dann muss nicht viel Shishi passieren. Es gibt einen Star auf dem Teller und ich sag mal, nur ein schönes Olivenöl, was das Ganze trägt, das ist wunderbar. Vielleicht ein ganz bisschen Raffinesse gehört dazu. Aber es muss nicht zu viel Shishi sein. Nee.
Das Schöne ist ja, wir haben einen Abendtermin und wir haben ein Glas Wein.
Eigentlich müssen wir direkt anstoßen. Ja, das habe ich mir gedacht. Also, Salute, herzlich willkommen bei mir.
Dankeschön.
Nein, da wir uns ja heute Abend treffen, habe ich gedacht, weißt du was, ein Glas Wein nach der langen Zugfahrt, ihr wart lange unterwegs, das hilft auf jeden Fall immer für die Stimmung.
Ja.
Ja, wir sitzen hier, wo sonst auch richtig viel Geselligkeit tatsächlich ist, nämlich wo du sonst Kochkurse auch gibst.
Genau, wir sitzen hier in meiner Cucina, habe ich es genannt, in meiner Kochschule, wo eben tatsächlich seit gut einem Jahr nichts mehr stattfindet, wie Kochkurse, wie Chef's Table, wie tolle Veranstaltungen, Küchenpartys, also all das, was wir lieben und so sehr vermissen. Und deswegen freue ich mich natürlich immer umso mehr, wenn hier irgendwie so ein bisschen Leben reinkommt und jetzt seid ihr zu Gast. Also das ist auf jeden Fall ein Glas Wein wert.
Ja, und du hast auch noch zwei mitgebracht. Wir haben schon gesagt, du hast mehrere Hunde. Wen hast du bei?
Ja, es gibt tatsächlich seit längerer Zeit in meinem Leben Sissi und Franz. Franz ist ein Dackelmix aus dem Tierheim, aus dem Franziskus-Tierheim hier in Hamburg und deswegen kam irgendwann mal der Name Franz zustande. Und Sissi wird jetzt tatsächlich Ende April 6 Jahre alt und ist eine kleine Wischlerhündin. Und als sie dann mit in unser Leben kam, habe ich überlegt, wie wir sie nennen wollen. Und dann dachte ich, wenn wir Franz schon haben, dann braucht er ja auch eine Sissi. Und so ist die Sissi dazu gekommen.
Sind die denn normalerweise auch hier oder ist das jetzt eine Ausnahme, weil es ein Hundepodcast ist?
Nein, die begleiten mich natürlich viel und oft und sind tatsächlich jetzt gerade in diesen Zeiten mehr da als sonst, das ohne Frage. Aber man muss schon immer sehr, sehr gut aufpassen, denn Sissi sieht zwar nicht danach aus, aber klaut alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und deswegen muss der Gang durch die Kochschule zu meinem Büro immer sehr schnell stattfinden, weil die wie ein Staubsauger alles inhaliert und deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Aber wenn hier Gäste sind, ist sie natürlich nicht da.
Ja, die beiden haben es aber auch richtig schwer, weil bei dir riecht es wahrscheinlich immer gut. Also für Hund immer.
Ja, das ist, also ich bin mittlerweile, das kennt man ja, ne? Wenn man so Sorgenkinder hat, so wie Sissi auch, dann entwickelt man so Rituale, wenn ich zum Beispiel morgens den Frühstückstisch decke und irgendwie alles bereitstelle, dann stelle ich erstmal schon mal Käse und Wurst und was so irgendwie dazugehört, einfach erstmal oben auf dem Küchenschrank, weil man immer mal abgelenkt werden könnte. Und das bedeutet für Sissi sofort auf den Tisch alles auffressen. Und deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig.
Ich will ja jetzt nichts sagen, Christine, aber das kommt dir bekannt vor.
Ich habe
auch
gedacht, irgendwie kenne ich das. Ja, aber das sind halt die großen Hunde, ne? Die kommen halt überall dran. Aber werden die denn bei dir auch am Tisch, fällt da auch mal extra was runter oder machst du das gar nicht? Bist du da konsequent?
Also ich bin tatsächlich, glaube ich, bei uns in der Familie die konsequenteste. Und das hasse ich tatsächlich, Hunde am Tisch, die betteln. Das nervt total. Die kriegen immer mal was ab, aber dann wirklich erst an der Seite stehen lassen. Und dann, wenn sie merken, das ist nicht mehr direkt vom Tisch, dann gibt's auch mal natürlich irgendwie einen kleinen Abschnitt von irgendwas.
Das wäre auch sonst hart, oder? Ich meine, als Hunde von der Köchin, wenn da nie irgendwas abfallen würde.
Nein, das ist schon in Ordnung.
Wir wollen deine Hunde natürlich ein bisschen näher kennenlernen und haben einen Steckbrief vorbereitet. Gut, antworten musst du. So sehen meine Hunde aus. Das sind besondere Merkmale, woran man sie gut erkennen kann.
Ja, Franz ist ein cognacfarbener Dackelmix, der so ein bisschen so einen Watschelgang hat, muss man ehrlich sagen, und der auch sehr, sehr schnell zu Übergewicht neigt. Und den muss man schon sehr kontrolliert halten. Also jedes Leckerli ist sofort sichtbar.
Und Sissi?
Sissi sieht wunderschön aus. Ich habe wirklich noch nie, und ich habe viele Hunde in meinem Leben schon gehabt, meine ganze Familie hatte immer viele Tiere. Sissi ist das hübscheste Tier, was ich jemals hatte. Ein Charakter, der großartig ist, auch cognacfarben. Von daher passen die beiden sehr, sehr gut zusammen. Leider alles, was sich bewegt, nicht bei drei auf dem Baum ist. Und das ist egal, ob das das Stück Fleisch in der Küche ist oder das Eichhörnchen. Da muss man schon sehr aufpassen. Aber sie ist, das habe ich auch noch nie erlebt. Das ist, glaube ich, auch der Charakter der Wischler. Die müssen sich immer irgendwie ankuscheln. Die wollen immer irgendwie nah bei einem sein. Die sind so unglaublich liebevoll. Und das fasziniert einen immer wieder. Und das lässt auch einiges verzeihen.
Cognac-farben, trinkst du denn auch Cognac?
Nein, Cognac gehört nicht so richtig bei mir mit rein. Also sagen wir mal so, eine gute Cocktailsoße braucht auf jeden Fall immer einen kleinen Spritzer Cognac. Aber ansonsten findet das nicht so viel statt bei uns zu Hause.
Ja, wir gucken später noch genauer auf die Rasse. Aber genau das sagt man den Wischlern auch nach, dass die sehr anhänglich sind und vor allen Dingen auch nicht gerne alleine sind. Mhm.
Das muss man auch dazu sagen, also die ist hypersensibel und hat auch wirklich ganz, ganz schnell, wenn sie dann sich allein fühlt, dann macht sie auch mal ganz schnell in die Wohnung, weil das alles so aufregend ist und sie das Gefühl hat, dass man sie verlässt, was natürlich nicht der Fall ist. Also das war so gerade im ersten Lebensjahr schon ein echtes Thema, ja. Mhm.
Machen wir weiter mit dem Steckbrief. Die menschlichsten Eigenschaften meiner Hunde sind...
Bei Franz kann man ganz klar sagen, Franz hat sehr menschliche Züge und meint auch, dass das Sofa tatsächlich auch sein Sofa wäre. Da er so klein ist und da drin versinken würde, legt er sich einfach oben drauf auf das Rückenkissen und hat damit den kompletten Überblick über das Wohnzimmer. Das ist wirklich unfassbar. Und Sissi ist auch immer wieder schön, wenn wir gerade in diesen Zeiten in der Kochschule hier sitzen, da ist eine große Bank, dann setzt sie sich einfach dazwischen, ob ich mit meinen Köchen spreche oder mit anderen Menschen und sitzt wirklich wie ein Mensch und guckt einfach nur schön in der Gegend rum und tut so, als würde sie sich für nichts interessieren, kriegt aber, glaube ich, jedes Wort mit.
Mit Messer und Gabel geht aber noch nicht.
Nein, so weit sind wir noch nicht. Also das, da üben wir noch ein bisschen.
Ein Film über meine Hunde hätte den Titel...
Oh, das ist ja, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Ja, bestes Essen kann nur aus besten Produkten entstehen. Gone with the Wind, ich weiß, da bin ich jetzt nicht so kreativ.
Das sagen andere über meine Hunde und es stimmt nicht.
Dass die gut erzogen sind, stimmt nicht. Kann ich einfach ganz klar sagen, von beiden, dass Franz zu dick ist, ja... das wechselt so ein bisschen mit den Jahreszeiten. Sagen
wir so. Die witzigsten Macken meiner Hunde?
Ja, ich glaube, bei Sissi ist es tatsächlich ein Phänomen, dass sie schon so viel Schokolade in ihrem Leben geklaut hat und wirklich auch, wir kennen ja alle diese kleinen Kügelchen von Lindt, selbst da die Alufolie abmacht, um dann an den Kern der Schokolade zu kommen. Normalerweise sagt man, es gibt nichts Schlimmeres als Schokolade für Hunde, aber Sissi verträgt sie, muss sie vertragen, weil sonst wäre sie ja wahrscheinlich irgendwo schon im Hundehimmel. Also von daher ist das bei Sissi ja schon speziell.
Ja, und jetzt haben wir eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe. Meine Hunde bellen so.
Wuh, 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 das ist Sissi. Und Franz macht wuh, 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 wuh. Der macht immer wie so ein ganz kleiner Wolf irgendwie. Das ist sehr, sehr lustig. Das hat er sich auch irgendwie erst im letzten Jahr angewöhnt. Ich weiß nicht, woher das hat, ob er das irgendwie bei Netflix mitgekriegt hat.
Das ist eher ein bisschen theatralischer, würde ich sagen. Ne?
Ja, absolut, absolut. Vielleicht hat er auch sie mit aufgenommen und gesagt so, hey, das kann ich noch besser, höher. Also, man weiß es nicht.
Du hast ja eben schon gesagt, du bist mit Hunden oder überhaupt mit Tieren aufgewachsen. Ganz interessant, das waren, glaube ich, nicht nur Hunde, sondern deine Oma hatte Affen, stimmt das?
Ja, ich hab eine ganz, ganz tolle Omi gehabt, Oma Seppi. Und Seppi hatte zwei Affen unterm Dachboden. Und das führte dazu, mein Opa war Apotheker, dass er irgendwann gesagt hat, entweder die Affen oder ich. Wir hatten eine Igelfamilie, die wohnte im Puppenhaus. Wir hatten eine Schildkröte, die ist irgendwann vom Balkon gefallen. Es gab ein zahmes Huhn, was bei uns rumlief, eine Dogge, einen Schäferhund. Also bei uns in der Familie war es wirklich nie langweilig.
Du hättest also Zoo-Fachverkäuferin werden können oder sowas.
Ja, das war ja auch tatsächlich mein großer Traum. Ich wollte ja Tierärztin werden und ich war immer sehr, sehr schlecht, sagen wir mal faul in der Schule. Ich bin ja gar nicht so blöd und deswegen hat es dann nicht so ganz zum Abi gereicht und eben damit auch nicht zur Tiermedizin. Und von daher habe ich mich dann... Wer nichts wird, wird, wird sozusagen. So sagt man das ja, glaube ich.
Ne? Aber es hat zumindest beides mit Besteck zu tun, ne? Denn auch bei Ärzten nennt man das ja Besteck.
Absolut.
Wie kommt man von Tierärztin auf Köchin?
Also ich glaube, da gibt es tatsächlich keinen Zusammenhang. Ich habe irgendwann unglaublich gerne mit einer Freundin Kuchen gebacken in verschiedensten Varianten und aufwendige Torten zu Geburtstagen und so weiter. Und daraus hat sich dann auch die Liebe zum Kochen entwickelt und immer irgendwie für das Besondere kochen. Also ich fand das immer spannend, was diese Sterneköche so zaubern und eins meiner ersten Rezepte war aus einem Kochbuch von Eckart Witzigmann und dann habe ich gesagt, also das könnte mir, glaube ich, richtig viel Spaß machen und es hat auch keiner in meiner Familie geglaubt, dass ich das durchhalten würde, weil ich ja eigentlich immer eher so ein bisschen fauler war, aber das hat dann irgendwie die große Wende in meinem Leben gebracht.
Aber haben denn bei dir auch schon früh, sage ich mal, Freunde, wenn du jetzt privat zum Kochen, also zum Essen eingeladen hast, gesagt, boah, bei dir schmeckt's besonders gut? Also bevor du jetzt Köchin richtig wurdest oder bekannt wurdest?
Ja, ich habe tatsächlich, also da wohnte ich noch zu Hause und dann habe ich angefangen zu kochen. Meine Mutter fand's, glaube ich, immer schrecklich, weil die Küche sah immer aus wie ein Schlachtfeld danach. Aber das Ergebnis war immer schon besonders gut und ich konnte den ganzen Tag damit verbringen, irgendwelche Süßchen zu kochen und das alles vorzubereiten. Und ja, die sind schon früh gerne zu mir zum Essen gekommen.
Aber das mit dem Chaos in der Küche, das geht mir auch ein bisschen so. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Christine, dass man schon so viel rumliegen hat. Wenn man jetzt Spitzenköchin ist und das beruflich macht, ist das anders oder ist deine Küche zu Hause auch Chaos und erst hinterher wird aufgeräumt oder schaffst du alles direkt weg?
Also ich bin wirklich ein unordentlicher Typ. Nicht unsauber, aber unordentlicher Typ. Aber in der Küche bin ich mittlerweile und seit vielen Jahren sehr akkurat. Also das ist schon toll, wenn das so ein bisschen, wie man das auch aus so doofen Kochsendungen kennt, ja, wenn das alles toll vorbereitet ist und man selber entspannt ist auch als Gastgeber, obwohl man kocht und dann wirklich nur noch die fertig zubereiteten Dinge zusammenbringen muss, um daraus ein schönes Gericht zu machen.
Ja, ich mag auch das Chaos, mag ich nicht, aber ich muss auch sagen, ich koche auch einfach nicht so aufwendig, dass es jetzt so viel da rumliegen könnte.
Eine Packung Spaghetti und Tomatensauce.
Nein, so jetzt auch nicht. Sind schon frische Tomaten. Aber meine Tochter hat ja wirklich das, wirklich mal vor Jahren, da war die so 6, hat sie zu mir gesagt, Mama, sei mir nicht böse, aber bei Oma schmeckt's besser.
Aber du warst nicht beleidigt.
Nein, gar nicht, weil meine Mutter, die konnte auch wirklich sensationell kochen.
Nein, und bei uns war es eben auch so.
Das also hast du nicht gehört, diesen
Satz.
Meine
Omi hat immer toll gekocht. Meine Mutter hat auch immer sehr gut gekocht. Die ist immer beleidigt, weil ich immer irgendwann sage, meine Mutter macht tolle Frikadellen, tollen Grünkohl. Und sagt sie, ja, kannst du nicht auch mal sagen, dass ich auch andere, kompliziertere Sachen kann? Also sie kann mehr als das. Und das sehr, sehr gut, um das nochmal Mami nochmal zu betonen.
Kochst du denn dann auch gerne für die Tochter oder ist das dann schon so berufsverhaftet, dass ihr dann lieber essen geht?
Nein, also ich koche tatsächlich immer noch total gerne zu Hause und sonntags ist immer so ein bisschen unser heiliger wirklich Zuhause-Tag. Das ist auch immer ein bisschen Wunschprogramm. Also da frage ich dann wirklich am Freitag in die Familie, worauf habt ihr Lust, was wollen wir essen am Sonntag? Und manchmal gibt es einfach nur eine tolle Pasta oder es gibt mal einen Fisch im Ganzen oder irgendwie ein schönes Stück Fleisch oder ein Curry oder worauf gerade Lust ist.
Aber schon mal gescheitert?
Ja, na klar, ganz oft gescheitert, aber das würde ich natürlich nie zugeben. Vor allen Dingen nicht bei mir in der Familie. Also wenn irgendwas nicht so richtig toll ist, dann sage ich meistens immer, also
das soll so sein.
Aber so gut wie heute ist es mir noch nie gelungen. Und meine Tochter ist immer sehr, sehr kritisch und sagt sie, Mama, hör doch auf mit dem Quatsch. Ich kenne doch schon deinen Trick. Es ist eben nicht besonders gut. Und deswegen sagst du jetzt, dass es besonders gut ist. Also das sind so nette kleine Spielereien, die Freude machen. Klar geht mir auch mal was daneben.
Und das Interessante finde ich auch, dass du dein Können nicht nur in Essen für Menschen steckst, sondern tatsächlich auch, das wissen wahrscheinlich ganz viele nicht, in Hundeessen. Also du kennst dich auch besonders gut aus mit Hundeessen. Sind Sissi und Franz da sehr anspruchsvoll dann?
Ja, also Sissi ist tatsächlich auch ein sehr sensibler Hund, muss man ehrlich sagen. Und da muss man immer ganz vorsichtig sein. Ich glaube, das Schwierigste ist, was viele immer denken, dass Hunde so viel Abwechslung brauchen in ihrer Kost. Ganz im Gegenteil. Also je einseitiger das ist nun mal eine fleischfressende Pflanze, muss man einfach sagen. Und die Hunde brauchen einen hohen Fleischanteil. Wir sollten eben möglichst dann das Ganze ergänzen mit ein bisschen Gemüse, mit ein bisschen, ob das ein bisschen Muschelkalk ist oder ein schönes Leinöl oder Kräuter. Das tut denen allen gut. Aber eben auch da, so wie meine Küche ist, ganz, ganz pur. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das übertrieben, wenn ich jetzt für meine Hunde selber kochen würde. Aber ich habe eine ganz, ganz tolle Familie vor vielen Jahren kennengelernt, die sich wirklich ganz intensiv mit dem Thema Hundeernährung beschäftigen und die dann auf mich zugekommen sind und gesagt haben, könntest du dir vorstellen, mit uns gemeinsam eine eigene Hundefutterlinie zu gestalten und uns deinen Input zu geben, weil ich muss ja eigentlich nur mich damit beschäftigen, genauso wie beim Menschen, auch beim Hund, was tut denen gut? Ja, und je weniger ich zubereite und je purer mein Essen, mein Fressen ist, desto besser ist es. Und so ist eben diese Hundefutterlinie mit Familie Frambach und Hardys zustande gekommen. Und das macht riesig viel Spaß, weil wir mittlerweile eine Freundschaft haben, immer wieder uns weiterentwickeln und daraus eben ein tolles Nassfutter macht, was den Hunden unglaublich gut bekommt. Und das freut mich natürlich riesig, dass ich so positive Rückmeldung kriege. Hunde, die schlecht gefressen haben, die immer Durchfall haben. Also viele kleine Wehwehchen und plötzlich mit diesem ich nenne es jetzt einmal wirklich sauberem Futter toll klarkommen. Und das freut mich natürlich.
Sind Sissi und Franz davor Koster?
Sissi, die kann man nicht als Vorkoster benutzen, weil die einfach alles frisst, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Aber das ist ja auch wieder das, was dann hinterher kommt. Ich natürlich merke, wenn es ihr nicht gut tut, dann kommen eben tatsächlich solche Sachen wie leider Durchfall und nachts aufstehen und so weiter. Und Franz ist ganz, ganz picky, was das Futter anbelangt. Und der ist für mich tatsächlich eher der Vorkoster.
Hardys Manufaktur heißt das, ja, oder so heißt die Manufaktur für alle, die es noch nicht wissen. Was gibt's denn so für Sorten? Also laufen da uns Menschen auch schon? Läuft da so ein bisschen das Wasser im Mund zusammen, wenn man es hört?
Ja, also wir haben natürlich irgendwie all das, was wir, auch wenn wir Fleisch essen, das wird ja bei uns immer weniger, aber wir haben natürlich vom Lamm bis hin zur Gans, Geflügel, Kalb, alles Mögliche dabei. Wir haben immer einen sehr hohen Fleischanteil, der mindestens bei 60% liegt. Und wir haben daraus eben auch so eine kleine Italienreise gemacht. Und da gibt es ein bisschen Salt im Bocca und dann gibt es ein paar bisschen kleine Parmesan-Cracker, wo natürlich nur ein bisschen von diesem Gesundkäse drin ist. Und das macht einfach Spaß, dass man so ein bisschen die Idee der Klassiker Italiens genommen hat, um diese Grundzutaten dort mit hineinzubringen in unser Futter.
Kommen dann manche Hundebesitzer hier ins Restaurant oder kam das schon mal vor, die mit Hund kamen und dann gesagt haben, wir hätten gerne einmal das Essen für uns und für den Hund dann bitte auch noch, keine Ahnung, das Saltimbocca aus der Dose?
Ja, das würde ich mir eigentlich sogar wünschen. Aber dadurch, dass ich ja jetzt gerade mein Restaurant umbaue und wir bis die letzten 10 Jahre eigentlich immer einen Mix aus Feinkostladen und Restaurant waren, musste ich immer den Hunden so ein bisschen den Zutritt verbieten, weil das nicht mit der Feinkost zusammenpasste. Und das wird jetzt alles anders. Also wir sind jetzt dann nur noch Restaurant, wenn wir fertig sind Ende des Monats. Und dann hoffe ich, dass das passiert. Aber man muss auch sagen, es gibt natürlich auch immer böse Menschen. Als wir jetzt im ersten Lockdown waren und außen so ein bisschen Takeout beworben haben, habe ich einfach auch mal ein paar Dosen Hundefutter hingestellt, weil ich weiß, dass im Moment das ja boomt, irgendwie, dass unglaublich viele Menschen sich kleine Hundewelpen zulegen. Und da habe ich gesagt, dann können wir vielleicht noch ein bisschen nebenbei Futter verkaufen. Und da gab es auch böse Menschen, die gesagt haben, also das fänden sie völlig daneben, dass ich jetzt hier auch noch Hundefutter anbieten würde. Und das würde ja überhaupt nicht zu mir passen. Und da habe ich gesagt, wissen Sie was, Hunde begleiten mich mein ganzes Leben. Und genauso wie ich mir Gedanken über gesunde und vor allen Dingen genussreiche Ernährung für uns Menschen mache, genauso mache ich mir das um die Hunde. Und wer das nicht versteht, der darf ja auch weitergehen.
Das waren wahrscheinlich keine Hundebesitzer, weil ich glaube, jeder Hundebesitzer kennt das ja, dass man seinem Hund immer das Beste gönnen will. Und ganz, ganz viele bezahlen, glaube ich, fast schon mehr fürs Hundefutter als für die eigene Verpflegung.
Ja, also da gibt's auch traurige Geschichten und von daher, also ich finde das sehr, sehr schön, dass ich mit den Frambachs das zusammen auf die Beine gestellt habe. Aber ich muss auch ehrlich sagen, also bevor ich mich jetzt hinstelle, für meine Hunde zu kochen, das finde ich auch ein bisschen übertrieben. Also das muss nicht sein. Ich mache mir Gedanken über die Ernährung der Hunde, aber dann ist es auch mal gut. Also zuerst kommen die Menschen, das muss man schon sagen.
Aber wir machen das ja auch tatsächlich, wenn wir zumindest im Sommer, wenn man irgendwo draußen sitzt, dass wir für den Hund dann auch irgendwie fragen, ob sie irgendwie einen Huhn bringen können, ne? Also ein Stück Hühnerbrust oder so, und haben da eigentlich gute Erfahrungen mitgemacht, ne, in Restaurants. Also diese Leute sind immer sehr freundlich dann.
Ja, ich habe ja damals bei dem großen Drei-Sterne-Koch Heinz Winkler meine Ausbildung gemacht und da gab es auch immer Gäste, die dann irgendwie ein feines Tartar für die Hunde, handgeschnitten natürlich, bestellt haben. Ich glaube, man sollte es nicht übertreiben, weil dafür gibt es so viele Menschen, die tatsächlich Hunger leiden, aber man muss auch akzeptieren, dass Hunde Freunde der Menschen geworden sind. Ich habe auch eine Einrichtung in Harburg, also nicht weit von Hamburg hier. Da gibt es das sogenannte Harburg-Hus, wo Obdachlose einfach eine warme Mahlzeit bekommen, wo die Wäsche gewaschen wird. Und die dürfen eben mit ihren Hunden kommen. Und da ist genau das Thema, dass sie eben natürlich auch Hundefutter mit anbieten. Und deswegen, das sind manchmal die einzigen letzten Freunde, die ihnen noch bleiben. Und deswegen finde ich, man muss immer sehr viel Toleranz haben und Respekt im Umgang mit Menschen. Und wenn ich vielleicht nur noch meinen Hund als Freund habe, dann muss man verstehen, dass man da eben vielleicht so viel Herzblut reinsteckt.
Wie bist du denn eigentlich zu den Hunden gekommen? Weil Franz war ja ein Straßenhund, oder?
Ja, Franz kam aus Ungarn und ich hatte eine kleine Jack Russell Hündin, Rosi. Die haben wir auch alle sehr, sehr geliebt und die wurde sehr krank. Die hatte so ein bisschen Probleme mit der Bauchspeicheldrüse und dann habe ich gesagt, weißt du was, lass uns doch mal ins Tierheim fahren. Wir gucken nur mal, ob wir vielleicht jemanden finden, der so langsam mit Rosi noch die letzten Tage verbringt und unser neuer Hund wird. Und dann sind wir mit Rosi ins Franziskus Tierheim gefahren und dann haben wir uns in Franz Schock verliebt und haben eine Runde mit ihm gedreht und dann sagten die gleich im Tieren, also wenn sie möchten, können sie ihn ja gerne mal mit nach Hause nehmen, mal gucken, ob das so auch zu Hause funktioniert. Es war Muttertag und Franz ging dann auch nicht wieder zurück ins Tierheim. Dann hatten wir tatsächlich noch ein paar Jahre zwei Hunde.
Tiere aus dem Tierheim sind ja manchmal schwierig oder haben schwierige Erfahrungen gemacht. War das bei Franz auch so? Hat man ihm das angemerkt?
Ja, das merkt man ihm heute tatsächlich noch an. Also Franz ist ein wunderbarer Hund, unglaublich umgänglich, aber hat vor allen Dingen ein Problem mit Kindern, weil Kinder ja oft so unkontrolliert von oben streicheln möchten und er sieht halt so niedlich aus und er ist so klein. Also sie haben immer mehr Respekt vor Sissi, die größer ist. Und da schnappt er leider. Also da muss ich auch ganz oft sagen, bitte vorsichtig mit Kindern, weil das kann er nicht einschätzen und daran merkt man, dass er irgendwann mal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Also bei Erwachsenen ist das was anderes, aber bei Kindern, das kann er irgendwie nicht so richtig einschätzen.
Du hast mal gesagt, Franz sei ein Womanizer. Wie äußert sich das?
Franz ist unfassbar. Also Franz ist jetzt ja so ungefähr 12 plus minus. Das weiß man ja nie so genau, wenn sie aus dem Tierheim kommen. Und Franz kann einfach wirklich hypnotisieren. Er springt jetzt auch nicht mehr gerne selber so auf die Bank oder auf Sofa. Und dann setzt er sich einfach irgendwie vor allen Dingen gerne bei den Damen so hin und guckt sie an und lächelt fast so ein bisschen, bis man einfach so weich ist, dass man muss ihn streicheln und eigentlich ihm auch den Wunsch erfüllen, ihn irgendwie aufs Sofa zu heben.
Er macht dem Dackelblick also alle Ehre, ja?
Also mehr Dackelblick geht nicht.
Ja, wir haben auch Rubriken, unter anderem Sätze vervollständigen. Wenn mein Hund sich entschuldigen könnte, dann?
Da müsste er das mehrmals am Tag tun.
Für was?
Fürs Klauen vor allen Dingen von irgendwelchen Dingen, die essbar sind.
Mein Hund liegt besonders gerne oder besser meine Hunde. Ich weiß ja nicht, ob die beide den gleichen Platz haben oder unterschiedliche.
Ja, Franz hat ein Ritual, der liegt gerne unter der Bank vorm Bett. Und Sissi möchte am liebsten immer im Bett liegen. Manchmal schafft sie es, manchmal nicht.
Ich verhätschel meine Hunde, wenn?
Ach, wenn ich abends müde nach Hause komme und die beide mich voller Freude begrüßen, dann muss irgendwie immer noch ein kleines Leckerli sein oder ich lege mich so neben sie an den Korb und wir kuscheln ein bisschen und das ist einfach so, das tut sehr, sehr gut.
Der Tag, an dem ich keine neuen Ideen im Kopf habe?
Den gibt es tatsächlich nicht.
Ja, wir gucken mal auf die Rasse. Also habe ich schon gelernt, den Dackelblick hat Franz drauf. Es ist aber ein Mix, ne? Was ist noch drin?
Ja, das kann man irgendwie nicht so richtig sagen. Also der Dackel ist unverkennbar, aber ich weiß es nicht. Also wir haben das schon ganz oft, also hier, wie heißen diese Hunde von der Queen? Gorkis, heißen die Gorkis?
Irgendwie so, ich weiß gar nicht,
ja,
wie man die
also das
spricht,
könnte
ja
auch so ein bisschen mit drin sein. Ganz schwierig.
Auf jeden Fall sagt man dem Dackel nach, dass er mutig, willensstark, klug und freundlich ist. Jetzt haben wir ihn ja zumindest vorhin gesehen. Er hat uns mit begrüßt. Freundlich kann ich schon mal unterschreiben.
Ja, ist er tatsächlich. Aber ich bin hier tatsächlich in meiner Kochschule von einem Dackel mal gebissen worden. Da war es tatsächlich eine Familie, die mit mir gemeinsam gekocht hat. Und die Dackeldame saß hier auf der Bank und hat mich schon die ganze Zeit angeguckt und hat gesagt, wieso redest du hier eigentlich so viel und warum machst du jetzt hier einen auf Chefin? Und dann nach dem Hauptgang war sie bei Mami auf dem Arm, guckte über die Schulter und ich wollte sie nur streicheln und die hat so zugeschnappt, dass ich am nächsten Tag ins Krankenhaus musste, weil sich das nämlich ziemlich fies entzündet hat. Also Dackel habe ich ein bisschen Respekt mittlerweile.
Ja, sie gelten ja auch als misstrauisch und sehr aufmerksam und man sagt, die seien gute Wachhunde.
Ja, also das kann ich von Franz auch nur sagen. Also er hört gar nicht, wenn ich irgendwas von ihm will, aber wenn es an der Tür klingelt, dann schlägt er sofort an.
Also die Einbrecher haben nichts zu lachen.
Bei uns gibt's keine Einbrecher.
Ja, wobei, da könnte er mit seiner Größe könnte er nicht auftrumpfen.
Er hat ja noch eine starke Frau an seiner Seite.
Genau, das ist gut, wenn man das hat. Stimmt es denn, das haben wir gelesen, dass er die Trauringe bei deiner Hochzeit gebracht hat?
Ja, das war total süß. Da haben wir eine Konstruktion gebastelt, ein kleines Ringkissen, was wir ihm wie einen Sattel umgeschnürt haben. Und Franz war sehr, sehr lustig, lief irgendwie vor uns und lief eigentlich auch ziemlich zügig, bis wir bei dem alten Bahnchef Hartmut Medorn vorbeikamen und da stoppte er irgendwie. Ich weiß auch nicht, aus welchem Grund, aber Franz mussten wir dann so ein bisschen hinter uns herziehen, damit wir dann auch irgendwann die Ringe da hatten, wo wir sie haben wollten.
Wer ist denn strenger, du oder dein Mann?
Auf jeden Fall ich. Also mein Mann ist einfach null streng. Ja, also der ist total inkonsequent. Ich sage ihm immer wieder, wenn wir einen neuen Hund haben, also Sissi wird ja nun auch schon 6 Jahre alt, die haben wir übrigens auch zur Hochzeit geschenkt bekommen, dann sage ich, du musst klare Kommandos geben. Dann einmal pfeift er, einmal ruft er hier, dann sagt er Sitz und dann sagt er No und dann Nein. Und jedes Kommando ist jeden Tag anders. Und wie soll der Hund das verstehen?
Ja, das heißt, du müsstest erst deinen Mann noch erziehen und dann gemeinsam.
Aber das habe ich auch schon aufgegeben.
Aber mich würde doch interessieren mit den Trauringen. War deine Tochter nicht irgendwie beleidigt, dass sie das nicht machen durfte?
Nö, die ist mittlerweile sehr selbstbewusst geworden, aber damals war sie eher schüchtern und das hätte sie irgendwie nicht so. Also ich muss muss auch sagen, ich bin auch ein Scheidungskind und ich finde irgendwie, wenn man so, wenn die Mami das zweite Mal heiratet, dann trägt man, glaube ich, als Tochter nicht so richtig gerne.
Kann man sie dann nicht
mehr. Ich finde das originell. Ich merke mir das mit den Traurigen, bis ich mal heirate. Ja, sollte das noch passieren. Kann der Benji.
Aber ich finde das interessant, dass du sagst, dass mit der Männererziehung hast du aufgegeben. Was ist denn seine schlimmste Eigenschaft?
Also in diesen Zeiten, wir teilen uns seit ein paar Monaten unser neues Büro. Und was so eine ganz böse Angewohnheit ist, weil jetzt nur noch irgendwelche digitalen Zoom-Teams-Meetings irgendwie stattfinden. Es ist immer sehr, sehr laut aus seinem Büro. Also ich habe ich auch zu meiner Assistentin gesagt, habe ich gesagt, weißt du was, Anna? Ich glaube, wir tun mal so, als hätten wir irgendwie eine Beschwerde vom Nachbarn bekommen, weil wir müssen den ja irgendwie mal ruhig kriegen oder wir müssen da eine Schallschutzdecke einmal. Das sind so kleine Macken, aber das ist natürlich auch irgendwie Zahn der Zeit. Ja, wir haben einfach viele Telefonate, Meetings in welcher Form auch immer. Und man denkt immer, man möchte gut und klar und verständlich für den anderen sein und merkt gar nicht, wie laut man vielleicht für sein nächstes Umfeld ist dabei.
Er bellt also lauter als die Hunde.
Er bellt lauter als die Hunde, ja. Kann man, das war sehr, sehr schön passend ausgedrückt. Ja.
Aber wenn man zwei Hunde hat, ist es natürlich auch wichtig, dass die beiden harmonieren. Ergänzen Sissi und Franz sich gut?
Ja, also das sind auch wirklich immer so Gedanken, die ich mir zwischendurch mache, wenn irgendwann Franz mal nicht mehr bei uns ist. Ich glaube, da wird Sissi in ein tiefes Loch fallen. Also da werde ich vielleicht auch die Erfahrung, die ich damals mit Rosi und Franz gemacht habe, aufnehmen und vielleicht frühzeitig schon mal schauen, ob wir vielleicht dann auch eine Zeit lang, meistens wird es dann länger als geplant, mit drei Hunden sind. Aber ich glaube, Sissi alleine, die ist einfach auch so unglaublich sensibel. Die wird daran, glaube ich, eher brechen.
Das ist eine Wischlerhündin, haben wir schon gesagt. Und sehr lebhaft.
Ja.
Und sie hat das Sagen bei den beiden?
Nein. Franz ist der totale Chef. Also ihr habt ja auch gerade hier so ein bisschen mein Büro- und Cucina-Umfeld kennengelernt. Da gibt es ja noch den Labrador Donald. Und Doni ist eigentlich ein sehr dominanter Labrador und der klare Chef ist Franz. Und Sissi muss sich unterordnen und hat auch dabei, also Franz beschützt sie auch. Ne? Also wenn wir auf der Hundewiese sind, hier bei uns an der Alster, wenn irgendein Rüde Sissi zu nahe kommt, Franz ist sofort da.
Ja, die Kleinen, das sind immer die austeilen können. Ja. Aber bleiben wir noch mal kurz bei Sissi, bei der Rasse. Also Magyar Vizsla ist ja ein Jagdhund ursprünglich aus Ungarn, gibt's als Kurz- und als Drahthaar. Und die Vorfahren entstammten einem eurasischen Reitervolk. Die sollten also gut mit Pferden können. Passt das bei Sissi?
Ja, das passt natürlich sehr, sehr gut. Das sind auch Reiterfreunde gewesen, die sie mir geschenkt haben. Und meine Tochter und ich, also ich komme sowieso aus einer Reiterfamilie und meine Mutter hat immer schon sehr viel geritten. Ich mittlerweile habe so ein bisschen den Mut verloren. Meine Tochter reitet, Paula heißt sie übrigens, reitet sehr viel und das funktioniert auch super im Stall. Also mit den Hunden und Pferden, das ist schon, da merkt man schon, dass das schon lange ein gutes Zusammenspiel ist. Und man sieht das auch oft auf den Reitturnieren. Da gibt es immer mal wieder viele Vizsla-Freunde, die dabei sind.
Die sind ja aber sehr intelligent und sie gelten auch nicht als Anfängerhund. Ich meine, jetzt hast du ja immer Hunde, das heißt, das ist wahrscheinlich nicht das Problem. Aber gibt es so Schmerzthemen, die du mit ihr hast?
Ja, das ist tatsächlich, also die ist hochsensibel, hochintelligent, die muss gefordert werden. Und das ist natürlich so ein bisschen das Problem bei uns in der Familie, dass jeder einfach andere Kommandos gibt. Und deswegen, ich finde, sie gehorcht schon sehr ordentlich, aber sie ist auch ein Jagdhund ohne Frage. Also man muss, sobald ein bisschen Dämmerung losgeht, geht nicht mehr ohne Leine, weil dann ist sie einfach sofort weg. Und wie gesagt, man kämpft dagegen an, dass in der Familie jeder was anderes sagt. Und ja, das kann sie auch nicht immer kompensieren.
Ich finde ja die Namensgebung sehr interessant und ist mir auch sehr nah. Mein Papa ist Österreicher, Sissi und Franz, österreichisches Kaiserpaar. Wie bist du drauf gekommen? Bist du Fan von denen? Oder was
war das? Es war tatsächlich so, also unsere Sissi haben wir tatsächlich direkt von einem Züchter aus Ungarn bekommen. Und nach der Hochzeit, unsere Hochzeitsreise ging nach Fuschl und wir haben sie, die Übergabe war in einer Raststätte in Linz und dann haben wir natürlich überlegt, überlegt, wie wir sie nennen würden. Und irgendwie waren wir da in diesem Österreich-Sissi-Fieber und Franz war auch dabei. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, ist doch klar, die muss irgendwie Sissi heißen. Und so kam das Ganze zustande.
Haben Sie denn was Kaiserliches?
Also hat sie total, wenn sie unbeobachtet ist, wie die sich posiert, wie die sich hinsetzt mit einem Stolz und auch so einem ganz leicht arroganten Blick. Ja, das, also ich glaube, so war die Sissi
auch. Ja, das glaube ich auch. Wir testen mal ein bisschen dein Wissen über Hunde. Es gibt da den Hundeführerschein, den musstest du nicht machen. Aber wir gucken mal, ob du es gekonnt hättest. Welcher Sinn ist beim Hund nicht vorhanden? Gleichgewichtssinn, Tastsinn oder Gerechtigkeitssinn?
Gerechtigkeitssinn ist nicht vorhanden.
Das war einfach.
Alles für mich ist das Motto.
Ist aber tatsächlich eine offizielle Frage aus dem Hundeführerschein.
Oh, das ist spannend, weil ich habe tatsächlich noch nie, ich weiß natürlich, dass es einen Hundeführerschein gibt, aber ich habe noch nie Fragen aus dem Hundeführerschein gehabt.
Trotz mehrfachen Rufens kommt der Hund nicht zurück. Was tun? A. Hinterherlaufen und versuchen, ihn zu fangen. B. Mit der Leine nach ihm werfen. C. Brüllen, dass die Bäume wackeln. D. Sich ruhig umdrehen und gehen. Oder E. Ihm lauthals Strafen androhen.
Ich würde sagen, die vorletzte Antwort ist die richtige.
Also umdrehen und gehen.
Genau.
Ja, ruhig bleiben ist immer gut. Ne?
Ich muss ja sagen, ich habe mich da am Anfang echt schwer mitgetan, weil alle Hundetrainer sagen, dass du musst dich einfach umdrehen und gehen. Und vor allem musst du gehen und nicht zurückgucken, weil sonst merkt der Hund das. Und ich habe gedacht, oh Gott. Wenn ich jetzt weggehe, dann ist der Hund weg.
Dass natürlich auch solche Hunde wie Sissi, die ja hinter allem her sind, was, wie gesagt, sich bewegt, dass die sind dann auch weg. Ne? Und dann macht man sich natürlich Sorgen, dann ist eine Straße dazwischen und. Also fällt schwer, ja. Aber ist der einzig richtige Weg, ja.
Aber der Benji, solange der mich sieht, ist er immer noch ganz beruhigt. Also solange buddelt der weiter. Eine haben wir noch. In welchem Alter sollte der Züchter frühestens die Welpen abgeben? Also frühestens. 4. Lebenswoche, 6., 8. oder 10. Ja, das ist schwer, ja.
Ja, frühestens 8.
Ja, sehr gut.
Sehr gut.
So ein paar Dinge, die weiß man irgendwie schon. Und wenn man mit Tieren groß wird und mit Hunden, dann...
Aber mit dem frühestens, muss ich sagen, hätte ich jetzt nicht. Also ich habe den Benji gekriegt, der war 10 Wochen, so das weiß man, wann die abnehmen, aber früh...
Ja gut, es gibt ja so diesen illegalen Welpenhandel, die geben die dann eben auch oft früh ab, weil die wollen sich eben möglichst kurz kümmern, weil das natürlich Geld kostet und da habe ich das immer mal so im Rahmen gehört, aber ich hätte es auch wochenmäßig, glaube ich, nicht sagen können. Mhm. Was ich ja total spannend finde, ich bin ja auch Reiterin, ne? Ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Jetzt hast du 2 arbeitsintensive Hunde, weil intelligent, die brauchen viel Beschäftigung. Dann auch noch Pferde. Wir haben vorhin dein ganzes Programm aufgezählt, was du alles machst. Wie geht das überhaupt?
Also es geht tatsächlich immer nur, wenn man tolle Menschen an seiner Seite hat, die einen unterstützen. Und so wie ich hier in meinem Unternehmen tolle Mitarbeiter habe, so habe ich natürlich auch, organisiere ich auch meine Hunde, wenn ich weiß, dass es eine ganz schwierige Woche ist oder wir zum Beispiel in Urlaub fahren, wo wir die Hunde nicht mitnehmen können, habe ich ein ganz tolles Hundehotel, was ich übrigens empfehlen kann. 5 Sterne für 4 Pfoten bei Frau Wolter in der Nähe von Bremen. Großartig, die Hunde lieben es, ja, dann gebe ich sie tatsächlich ab. Ansonsten habe ich natürlich auch jemand, der sich um die Hunde kümmert, wenn ich nicht da bin und teile mir das aber auch ein bisschen mit meinem Mann. Die Pferde, das ist tatsächlich mittlerweile Thema meiner Tochter, die jeden Tag zum Reiten geht. Aber auch das haben wir alles organisiert. Auch da haben wir eine tolle Trainerin, tolle Menschen, die sich kümmern, wenn auch Paula mal keine Zeit hat. Also das kann man alles organisieren, wenn man möchte.
Man muss delegieren können.
Ja, das muss man auch lernen. Also das konnte ich auch nicht von Anfang an. Ich dachte früher auch immer, wenn ich irgendwie 3 Sendungen Polettes Kochschule gemacht habe, stelle ich mich abends in die Küche und schimpf eigentlich nur, weil das nicht so ist, wie ich das möchte und das nicht. Ich habe irgendwann gesagt, nee, das geht so nicht. Ich habe tolle Mitarbeiter und du musst dich auch mal auf die verlassen und das funktioniert sehr, sehr gut. Aber das kommt nicht von heute auf morgen.
Das heißt, die Hunde kannst du dann auch mal abgeben. Wir haben gelesen, das fand ich ganz interessant, als deine Tochter klein war, das ist schon lange her, aber ich wollte es gerne ansprechen, weil ich das so sehr kreativ vor allen Dingen finde. Da hast du sie mitgenommen und in einer Hängematte an die Lüftungshaube vom Herd gehängt. Hättest du ähnlich kreative Ideen für die Hundebetreuung?
Nein, man muss sich einfach auch mal vorstellen, also ich bin ja auch nicht nur Köchin, auch Unternehmerin. Und als wir anfingen mit dem Restaurant, wir haben das 2000 eröffnet, Paula ist 2002 geboren, da hatte ich noch nicht viele Mitarbeiter und da musste ich irgendwie ziemlich schnell wieder zurück sein in der Küche. Und dann haben meine Mitarbeiter mir so eine kleine Babyhängematte geschenkt und die habe ich wirklich, es hört sich total brutal an, mit dem Fleischerhaken an die Lüftung gehängt. Und da waren wahrscheinlich die Küchengeräusche, die sie schon aus dem Bauch kannte, die waren irgendwie da. Und dann habe ich nachmittags halt Pasta gemacht und so eben die Vorbereitung für mein Abendgeschäft. Und das war einfach damals gar nicht anders denkbar. Und das hat ihr nicht geschadet. Also Pasta ist auf jeden Fall ihr Lieblingsgericht geworden.
Das kann ich gut verstehen. Wir haben noch eine Rubrik, Entweder-Oder-Fragen. Mit Hund entspannen oder ohne?
Gerne mit.
Also lange Spaziergänge oder?
Ja, also ich laufe ja auch unheimlich gerne. Wir laufen es gern zusammen, mein Mann und ich, um die Alster. Und das ist so lustig, auch wenn Sissi dabei ist, dann macht es irgendwie noch mal dreimal mehr Spaß. Und deswegen gerne mit Hund.
Ist gutes Kochen mehr Handwerk oder mehr Intuition?
Also ich glaube, ein richtig guter Koch braucht viel Intuition, aber muss das Handwerk beherrschen, ja.
Was braucht man denn, um, sagen wir mal, eine alltagstaugliche, gute Köchin zu sein?
Ich glaube, man muss ein bisschen Gefühl dafür haben, was zusammenpasst. Man muss irgendwann so ein bisschen Routine entwickeln und Gefühl für Garzeiten haben, dass nicht immer alles irgendwie völlig verkocht ist. Wenn man das hat, dann geht's immer leichter und diese Erfolgserlebnisse motivieren natürlich zum Weiterkochen.
Einige, denke ich, motiviert vor allen Dingen auch die Auszeichnung Michelin-Sterne. Du hast diese Auszeichnung, bedeutet dir das was oder bedeutet es dir mehr, dass die Leute sagen, da schmeckt's einfach lecker?
Also das war für mich, glaube ich, einer der schönsten Momente in meinem Leben, als ich Ende 2002 meinen ersten Michelin-Stern bekam. Ich habe den dann ja ganz bewusst abgegeben, als ich hier mein damals Feinkost-Restaurant-Mix aufgemacht habe. Ich weiß, dass das für meine Köche sehr, sehr wichtig ist. Heute sehe ich das sehr entspannt, aber ich finde immer noch diese Hochküche großartig. Und wenn ich jetzt heute mit dem neuen Restaurant da stehe und irgendwann der Michelin sagen würde, ich glaube, das ist doch irgendwie ein Sternwert, dann würden wir uns genauso wieder alle freuen.
Was muss jeder kochen können?
Also eigentlich muss heute jeder eine Spaghetti al dente kochen können. Also wer das nicht hinkriegt, ja, der soll es einfach lassen.
Der geht dann nur noch essen.
Und welche Soße dazu? Bist du da so in Italien ist einfach tatsächlich oft einfach frische Tomaten.
Also ich sage ja immer, Aglio Olio Peperoncini geht 24 Stunden. Ja, egal ob nachts oder morgens um 4 oder nachmittags oder zum Frühstück. Ich selber liebe ja Spaghetti Vongole, ist auch das Lieblingsgericht meiner Tochter, also mit Venusmuscheln, weil ich das so faszinierend finde, dass der ganze Geschmack, ne, der kommt eigentlich nur aus dieser kleinen Muschel, vielleicht unterstützt mit ein bisschen Weißwein und Olivenöl, vielleicht ein bisschen Knoblauch noch, ein bisschen Peperoncini, aber mehr braucht man nicht. Und das finde ich so faszinierend, dass wir uns Dinge aus der Natur nehmen, die uns so viel Geschmack geben können.
Ist dir das denn wichtig, dass das auch gesund ist, was du kochst? Oder kann das ruhig auch mal fettig sein? Und
ich liebe tatsächlich gesunde Küche, weil das für mich nicht Verzicht bedeutet. Ja, also ich kann gesund und lecker kochen und von daher fettig, ja, gerne mit dem richtigen Fett. Ich weiß einfach, dass gutes Essen für uns die größte Energiequelle ist. Und das muss man manchmal den Deutschen noch ein bisschen näher bringen, wie gut das tatsächlich tut. Und von daher, nein, gesund darf es auch gerne noch einfach nebenbei sein.
Aber man muss eben essen, man soll essen, gut essen. Deshalb auch Iss was, Hase? Oder ja, bezieht sich das eher auf die, die nicht mehr essen wollen?
Das ist eine tolle Idee gewesen von meinem Freund und Kochschüler Dennis Wilms, damals noch aus Polettos Kochschule. Super, super Typ, mittlerweile richtig guter Koch geworden. Und so auch unser neuer Podcast entstanden, Iss was, Hase. Also jeden Sonntag neu, immer wieder reinhören, wenn wir nicht bei euch reinhören.
Und da geht es natürlich um Essen, aber um was konkret?
Es geht tatsächlich um Genuss, ein bisschen Gossip. Wir erzählen ein bisschen Geschichten. Wir haben das Lebensmittel der Woche. Wir haben immer einen tollen Gast, der natürlich immer so ein bisschen kochaffin ist und manchmal auch nur Genießer. Und das macht riesig viel Spaß. Wir plaudern ein bisschen und ja, macht Freude.
Ich liebe ja rote Beete. War die schon mal Lebensmittel der Woche?
Nee, weil wir sind ja jetzt noch ganz am Anfang. Wir haben ja gerade erst so die ersten drei Podcasts aufgezeichnet. Diese Woche geht's weiter. Und rote Beete hat ja im Moment nicht so Saison. Also wenn wir so in Richtung Herbst, Winter kommen, dann kommt die rote Beete. Juli, vielleicht dürfen wir dich ja dann mal einladen.
Oh, sehr gerne, sehr gerne. Ich bin ja auch mittlerweile leidenschaftliche Köchin und mache das mit meiner Mama zusammen immer. Wir kochen immer. Und rote Beete, ich liebe rote Beete Carpaccio. Das ist wirklich mein absolutes Leibgericht. Ist das gibt es bei mir gefühlt zweimal die Woche.
Ja, aber das ist einfach so eine Knolle, die dieses schöne Erdige hat, was so toll schmeckt. Die braucht so ein bisschen eine feine Säure, um getragen zu werden. Und ich liebe das ja auch mit ein bisschen Kürbiskernöl, so ein Carpaccio, ein bisschen Kürbiskerne dazu. Dann hast du noch ein bisschen Crispy und so ein bisschen gezupften Ziegenkäse finde ich auch.
Oh ja, das passt sehr gut. Ja. Oder mit Trüffelöl finde ich auch gut. Und was ich spannend fand, habe ich jetzt neulich gelesen, man kann Schokoladenkuchen mit rote Beete machen.
Oh, da lerne ich ja noch was von dir.
Ja, und das wollte ich jetzt demnächst unbedingt ausprobieren, weil ich glaube, das ist ja mal was, wie man so ein super gesundes Lebensmittel auch mal wo unterbringen kann, wo
kann
es keiner denkt, glaube ich.
Kann ich mir sehr, sehr gut übrigens vorstellen, weil wenn nun, es gibt ja diese kleine Möhrchentorte, ja, und auch mit frisch geraspelter Karotte und dann das Erdige von der roten Beete mit der Schokolade. Gut, das könnte ziemlich gut werden, wird super saftig dadurch. Ja. Oh, das Rezept kannst du mir mal geben.
Jetzt kommen wir ins Geschäft.
Es läuft. Wie wichtig ist denn das richtige Getränk zum Essen?
Für mich persönlich ganz, ganz wichtig. Also ein schönes Essen muss für mich begleitet werden mit einem schönen Wein. Das muss jetzt gar nicht irgendwie, dass ich das wie ein Sommelier auseinandernehme und hochkompliziert erkläre. Aber ich sage jetzt mal, man merkt irgendwie manchmal vielleicht sogar unbewusst, wenn man jetzt nicht so mega weinaffin ist, wie schön doch ein passender Wein zum richtigen Essen sein kann. Ja, ist wichtig.
Wir kommen jetzt vom Essen wieder zurück zum Hund. Und du hast mal einen interessanten Satz gesagt, nämlich mein Hund ist wie mein Braten. Wie dürfen wir das verstehen?
Habe ich das gesagt? Es kann eigentlich nur so sein, dass ich über Franz gesprochen habe.
Ja, es war immer
Franz. Der gefühlt immer so ein bisschen auf Niedrigtemperatur läuft. Und vielleicht habe ich das damit gemeint, dass ein wirklich saftiger Schmorbraten nur langsam gegart werden muss, bis er dann wirklich, obwohl er durchgegart ist, unglaublich saftig ist und man ihn fast mit der Gabel essen kann. So ähnlich muss man auch mit Franz umgehen. Der ist nur auf Niedrigtemperatur zu bewegen. Und vielleicht hatte das diesen Hintergrund, ja.
Ja, Hunde sind manchmal bei Nahrung auch Thema. Wir haben so ein bisschen Wissen to go oder wie man es nennen will. Es
gibt, unnütz vielleicht auch.
Ja, aber vielleicht auch einfach nice to know. Bekloppter Köter, kennst du das? Das ist ein Getränk, bei dem Wodka mit Himbeersirup gemischt wird und obendrauf kommen ein paar Tropfen Tabasco.
Oh, hört sich gar nicht so verkehrt an. Könnte man ja mal probieren. Also ich kenne kalte Schnauze natürlich, ne? Das kennt ja jeder. Aber
der Kuchen,
bekloppter,
ne?
Köter, ja, habe ich noch nie probiert.
Wir sind fast am Ende,
ja,
gell? Schade eigentlich, ich könnte noch stundenlang weitersprechen, aber wir haben zum Schluss. Genau. Wir haben zum Schluss noch einen kleinen Steckbrief. Wir haben ja mit einem Steckbrief begonnen, der war über die Hunde. Jetzt geht's an dich und der hat was mit unserem Titel zu tun, nämlich mit Auf die Schnauze. So heißt es ja. Und wir wollen jetzt gerne wissen, damit bin ich auf die Schnauze gefallen.
Die Schnauze gefallen bin ich in der Küche natürlich schon öfter. Also in meiner Hochkreativphase meinte ich, dass ich irgendwie mal einen Perlon mit Kaviar servieren müsste. Das war auf die Schnauze voll daneben. Also das kann ich auf jeden Fall ganz klar sagen. Also das ist nicht alles, was man meint, was so toll zusammenpasst, passt auch zusammen. Das war auf die Schnauze, ja. Das ist das, was mir jetzt spontan einfällt.
Ich habe eine große Schnauze, wenn...
Wenn ich mich sicher fühle, habe ich echt große Klappe und wenn ich eher mich auf dünnem Eis bewege, dann bin ich immer so ein bisschen zurückhaltender und das ist auch gut so.
Anschnauzen würde ich gerne.
Anschnauzen würde ich gerne Sissi mal im richtigen Moment, wenn sie klaut, aber ich bin immer zu spät.
Du siehst nur, was fehlt. Ja. Und ich habe die Schnauze voll von...
Ich habe wirklich die Schnauze voll von Corona. Ich möchte wieder lustige Küchenpartys.
Wir sitzen ja auch an so einem schönen Tisch. Tanzt du auf dem Tisch oder hast du auf diesem Tisch schon mal gestanden?
Ich liebe Partys, ich liebe Tanzen. Ich werde dieses Jahr 50 und ich würde nichts lieber tun, als auf beiden Tischen hier zu tanzen. Und ich habe Angst, auch wenn es erst im August ist, dass das irgendwie nicht stattfinden wird.
Wir hoffen sehr, dass es stattfindet. Ich finde, darauf trinken wir zum Schluss
darauf
und stoßen nochmal an.
Es war ein Vergnügen.
Große Freude. Ihr müsst euch jetzt auch erst
euch auf die Schnauze zu
Cheers, das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Hat euch die Folge gefallen? Abonniert und teilt Auf die Schnauze gerne und lasst bei Apple Podcast eine positive Bewertung da. Bei Fragen und Anregungen schickt gerne eine Mail an aufdieschnauzepodcast@gmail.com. Bei Instagram @aufdieschnauze. Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.